Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Trau niemals einem Menschen, der mit einer Teehaube allein in einem Zimmer ist und sich das Ding nicht auf den Kopf setzt. Elke Heidenreich zitiert in der Welt am Sonntag diesen großartigen Satz der britischen Schauspielerin Judi Dench. Und sofort stellt man sich selbst, Freunde und Kollegen testweise mit solch einem Teekannenwärmer als Mütze vor. Zum Weltfrauentag drückt Heidenreich in Form eines Briefes an die 91-jährige Dench ihre Bewunderung für sie aus. Frauen wie sie tragen dazu bei, dass Frauen wie ich glücklich und vergnügt alt werden und sich vor gar nichts fürchten, schreibt Heidenreich, und außerdem, dass sie wie Dench von Shakespeare gelernt hat: Der Krieg macht Menschen zu Monstern. Überall Krieg in den Feuilletons dieser Woche, vor allem der Iran-Krieg. Planespotter notierten zuletzt rege Flugtätigkeit über der US-Basis im deutschen Ramstein, An- und Abflüge militärischer und ziviler US-Maschinen im Minutentakt, bemerkte Friedrich Küppersbusch in der Taz. Kanzler Merz' erste Reaktion, Deutschland sei an den Militärschlägen nicht beteiligt, stehe aber im engen Kontakt mit USA, Israel und weiteren Partnern, greift also beherzt zu kurz. Immerhin wird da von deutschem Boden ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ermöglicht. Das mag gut finden, wer das Völkerrecht als eher störend empfindet, wenn es um die gerechte Sache geht. Aber geht es hier überhaupt um die gerechte Sache? Der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder bezweifelt das. Er glaube nicht, dass es Trump um die Rechte der Menschen im Iran oder die Verhinderung einer Atombombe gehe, schrieb Snyder in der Süddeutschen Zeitung. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass der Angriff auf Iran sehr wohl darauf zielen könnte, die US-Demokratie zu untergraben, den Präsidenten zu bereichern oder beides. Hier sind die Vereinigten Staaten eindeutig zu weit gegangen, reagierte Hans Zippert in der Welt satirisch auf die in Dubai festsitzenden Urlauber. Krieg darf niemals dazu führen, dass Menschen in der Ausübung ihrer Urlaubsrechte eingeschränkt werden. Man könnte auch für bitterböse Satire halten, was Adrian Lobe in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt. Der Großangriff auf Iran war kaum gestartet, da wurden im Internet schon die ersten Wetten abgeschlossen. Wird das iranische Regime bis zum 30. Juni fallen? Das ist aber keine Satire, sondern ein nüchterner Blick auf ein verstörendes Geschäftsmodell. Oder wie Lobe es formuliert, Bullshit-Bingo als Business. Auf Prognosemärkten können Nutzer heute Live-Wetten auf nahezu jede Art von Ereignis abschließen. Auf eine Schwangerschaft von Taylor Swift, eine Scheidung der Obamas oder einen Furz im Publikum bei einer Rede Trumps. Sogar Wetten auf eine Wiederkehr von Jesus Christus werden angenommen. Lobe lässt seinen Artikel so enden: Die Wetten, wen die USA als nächstes bombardiert, laufen bereits. Menschlicher wäre es sicherlich zu wetten, ob sich der eigene Chef allein in einem Raum eine Teehaube aufsetzen würde. Überprüfen ließe sich das Ergebnis aber wohl nur durch eine versteckte Kamera. Apropos Kamera. Im Spiegel zitierte Arno Frank den 2007 gestorbenen französischen Philosophen und Medientheoretiker Jean Baudrillard mit den Worten: »Die Überzahl von Bildern vernichtet alle Imagination.« Gemeint waren die Fernsehbilder zum Krieg. Im Krieg der Gegenwart hat sich das visuelle Dauerfeuer beschleunigt, schrieb Frank. Wer ein Smartphone halten kann, ist heute Berichterstatter. Es überträgt nicht mehr CNN, es übertragen Snapchat und TikTok. Wir sehen unmittelbar, aber unvermittelbar, ohne Einordnung, ohne Anteilnahme. Die einseitige Anteilnahme für die Palästinenser durch einen prämierten Regisseur auf der Bühne, verbunden mit seiner indirekten Drohung an Menschen mit anderer Meinung zum Thema, hat auf der diesjährigen Berlinale für Empörung gesorgt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer schien gar die Festivalchefin Trisha Tuttle entlassen zu wollen. Nun, nach vielen Solidaritätsbekundungen für Tuttle, steht fest, sie bleibt. Weimar hat geredet, Tuttle hat gesiegt, schrieb Andreas Kilb in der Frankfurter Allgemeinen. Es ist dennoch gut, dass es jetzt einen Benimmkodex für die Berlinale geben soll. Und man darf hoffen, dass sich auch der Kulturstaatsminister in Zukunft daran hält. Volker Schlöndorff sagte im Gespräch mit der Zeit, wenn jetzt durch den Konflikt der deutschen Filmwelt mit dem Kulturstaatsminister etwas klar wurde, dann dies, dass es zum Nahostkonflikt keine einfache Position gibt. Den Krieg musste der nun gestorbene portugiesische Schriftsteller Antonio Lobo Antunes als Militärarzt in Angola erleben. Die Vergangenheit war und blieb ihm traumatisierte Gegenwart. Das Personal seiner Romane war stets seelisch deformiert, schrieb Barbara Möller in ihrem Nachruf für die Welt. Schwer vorzustellen, dass sich Lobo Antunes aus Spaß einen Teekannenwärmer über den Kopf gezogen hätte. Oder doch? Barbara Möller erwähnte jedenfalls, dass Lobo Antunes den Literaturnobelpreis haben wollte und deshalb eifersüchtig auf seinen Landsmann Saramago war. Als ihn die Times 1998 anrief, um ihn um einen Kommentar zum Literaturnobelpreis für José Saramago zu bitten, knurrte er was von »Leitung gestört« ins Telefon und hängte auf.